Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Begegnungen 2011. Unter diesem Motto wiederholen wir ausgewählte Reflexe-Sendungen aus dem Jahr 2011. Heute eine Sendung mit dem Literatur- und Kulturwissenschaftler Josef Vogel von der Berliner Humboldt-Universität. Sein Buch «Das Gespenst des Kapitals» war auf dem Sachbuchmarkt des vergangenen Jahres einer der Überraschungserfolge. «Das Gespenst des Kapitals» ist ein Gegenstück zum legendären «Gespenst des Kommunismus» von Karl Marx und Friedrich Engels. Josef Vogel versucht hier auf höchst anregende Art, aus wissenschaftshistorischer Perspektive die Gründe darzustellen für die Vorherrschaft des ökonomischen Denkens und der Finanzwirtschaft in der heutigen Welt. Er erklärt beispielsweise, wie es eigentlich dazu kam, dass die Gesetze des Marktes plötzlich als unabänderliche Naturgesetze galten. Barbara Basting hat den Wissenschaftler in Berlin zum Gespräch getroffen. Aber hören Sie zunächst den Beginn des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels.
Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten.
Das ist der Anfang des Kommunistischen Manifests von 1848, Josef Vogel. Ihr Buch, über das wir nun reden werden, heißt »Das Gespenst des Kapitals«. Wir hörten hier gerade von dem Gespenst des Kommunismus. 150 Jahre sind vergangen. Was hat's mit diesen Gespenstern auf sich?
Also Gespenster, glaube ich, und auch das Gespenst, das Sie zitiert haben, das Gespenst des Kommunismus, sind sehr konkrete Wesen, also sind mit bestimmten Formen der Heimsuchung verbunden. Und wenn ich dieses Buch Gespenst des Kapitals genannt habe, dann gibt es natürlich eine Bezugnahme auf die Rhetorik des Gespenstischen in Zusammenhang mit ökonomisch-politischen Fragestellungen. Man muss vielleicht, und das ist der erste Punkt, hinzufügen, dass der Titel Gespenst des Kapitals eine ironische Seite hat, denn dieser zentrale Satz aus dem Kommunistischen Manifest von Marx und Engels, ein Gespenst geht um in Europa etc., wird auf eine eigentümliche Weise gebrochen von Don DeLillo in einem Roman mit dem Titel Cosmopolis, wo plötzlich in einer eigentümlichen Großstadtlandschaft mitten in New York auf einer Investmentbank der Slogan auftaucht, ein Gespenst geht um in der Welt, das Gespenst des Kapitalismus. Ironisch ist dieser Titel deswegen, weil er, glaube ich, darauf hinweist, dass der Kapitalismus inzwischen fähig ist, seine eigene Opposition zu integrieren, in einer gewissen Weise auch sich selbst durch seine Oppositionen, durch seine Gegnerschaften zu optimieren. Das ist also ein erster Bezugspunkt in diesem Titel »Das Gespenst des Kapitals«. Es gibt einen zweiten, für mich glaube ich ganz wichtigen und auch ganz konkreten und auch ernst gemeinten Bezug, und das ist tatsächlich die Ontologie des Gespenstes. Was sind also Gespenster?
Also Gespensterkunde eigentlich.
Genau, Gespensterkunde, und woher kommen sie? Gespensterlehre, woher kommen sie? Und ich denke, in den Gespenstergeschichten, die wir kennen, mit denen wir Umgang haben, die uns gruseln machen, auch vielleicht amüsieren, haben die Gespenster die interessante Aufgabe, aus der Vergangenheit in die Gegenwart einzutreten,
sind
als
die
Wiedergänger.
Untoten.
Die Untoten. Es ist irgendetwas in der Vergangenheit unerledigt. Das heißt also eine Unordnung, eine Schuld, ein kleines Vergehen, eine tatsächlich etwas aus der Bahn geratenes, kommt in die Gegenwart zurück, macht sich bemerkbar, und das Gespenst ist in der Hinsicht ein Mahnzeichen. Ein Wiedergängertum, etwas Untotes, ein Mahnzeichen, das darauf hinweist, vielleicht etwas mit Blick auf die Vergangenheit richtig zu stellen. Das Gespenst des Kapitals, so wie ich es begreife, kommt nun von der anderen Seite her. Es kommt nämlich aus der Zukunft zurück, ist ein Wiedergänger aus der Zukunft und verweist vielleicht nicht auf eine vergangene Schuld, sondern auf künftige Schulden. Das heißt also, bestimmte Finanzierungen, bestimmte Kreditpyramiden haben sich in der Zukunft so weit aufgebaut, dass mit einem Mal durch eine kleine Unordnung in diesen Erwartungen ein Kollaps stattfindet, und in diesem Augenblick kommt das Gespenst des Kapitals aus der Zukunft als Wiedergänger in die Gegenwart zurück und sagt, hier ist etwas manifest in Unordnung geraten.
Also das ist zum Beispiel das, was passiert, wenn wir jetzt diese irrsinnigen Zahlen lesen von Verschuldungen von Amerika und so weiter, von weiß nicht wie viel Billionen, dann ist eigentlich das Adjektiv, das wir verwenden, gespenstisch. Also ist es diese Art von Gebrauch des Wortes Gespenst. Ja. Also es ist nicht mehr so was Harmloses, was sich durch die Glockenschläge des Kirchturms um 12 wieder
Nein, vertut. Es kommt auch nicht mit blutigem Beil gewissermaßen auf uns zurück, sondern es führt, glaube ich, schon, wie soll man sagen, eine schwierige Anleihe auf uneingelöste Zukünfte vor. Und dieses Unerlöste, dieses Uneingelöste, also Versprechen auf die Zukunft, die nicht eingelöst werden können und die mit einem Mal auch in ihrer ganzen, man kann fast sagen, religiösen Unerlöstheit manifest werden, das ist mit diesem Gespenstischen, glaube ich, in diesem Zusammenhang gemeint.
Kann man sagen, das Gespenst ist so eine Art negative Utopie, also eigentlich nicht etwas, auf das man sich freut, auf das man hinlebt, was man erreichen will?
Weder noch. Interessant ist ja, dass also Gespenster sind menschengemacht. Und in dem Fall ist etwas, was unsere Existenz augenblicklich bestimmt, aber nicht unserer Gegenwart angehört, zum Vorfall in der Aktualität in dieser Gegenwart geworden. Das heißt also, ein Gespenst führt immer eine Begegnung von Zeitordnungen vor. Gespenster aus der Vergangenheit rufen uns dazu auf, etwas zu therapieren, richtigzustellen. Gespenster aus der Zukunft zeigen uns an, dass unsere Gegenwart in einer ganz manifesten Weise inaktuell geworden ist, sich auf etwas bezieht, was nicht vorhanden ist, unsere Gegenwart aber dennoch unmittelbar bestimmt. Kredit, Kreditpyramiden, Risikoversicherungen, Risikokaskaden in der Zukunft wären solche Sachverhalte.
Josef Vogel, jetzt haben Sie schon ein bisschen erklärt, wie das mit diesem Gespensterwesen zu verstehen ist, auch wie Sie diesen Titel verstehen, wie Sie den Begriff des Gespensts verwenden. Gespenst, Geistererzählung, das ist ja eigentlich ein literarisches Thema und Sie sind Literaturwissenschaftler von Haus aus. Sie haben gearbeitet unter anderem zum Beispiel über Kafka. Sie haben vorhin schon Don DeLillo erwähnt, diesen Roman. Wie kommt man als Literaturwissenschaftler eigentlich dazu, ein Buch über das Gespenst des Kapitals zu schreiben? Was ist das für eine Kurve, die einen dazu hinführt?
Also zunächst mal, und das ist, glaube ich, eine ganz basale Fragestellung, die Literaturwissenschaftler interessiert, man hat ein hohes Maß an Neugierde für Symbolsysteme entwickelt. Und nun kann man natürlich das ökonomische System insgesamt, die Zirkulation von Geld, von unterschiedlichen Geldformen, also Warengeld, Kreditgeld, Papiergeld, Banknoten etc., als ein interessantes Zeichensystem begreifen, das immer wieder auch in einer engen Interferenz, das heißt im engen Zusammenhang oder Überschneidung mit literarischen Systemen erscheint. Es gibt etwa im Faust 2 Szenen, in denen Faust zusammen mit Mephisto Papiergeld produziert. Und natürlich, wenn man weiter nachfragt, merkt man, dass er zeitgenössische Papiergeldprojekte aufgreift. Das sind aber, glaube ich, eher episodische Bezüge zu diesem Wirtschaftssystem. Ich glaube, es gibt für Literatur- und Kulturwissenschaftler andere Schwerpunkte, andere Interessensperspektiven. Eine erste wäre nun die ganz elementare Frage danach, wie und wann kommt es, dass Ökonomie, das ökonomische System, aber auch das damit verbundene Wissen, also ökonomische Wissenschaft, hegemonial geworden sind, also gewissermaßen
Vorherrschaft
dominant haben, geworden sind und gewissermaßen auch unsere Kultur entscheidend bestimmen. Also ein Sachverhalt, der sich im 18. Jahrhundert schrittweise einstellt, bis eben dann tatsächlich ökonomische Wissenschaften ab dem 19. Jahrhundert Zentralwissenschaften, Leitwissenschaften auch für Gesellschaftssysteme geworden sind.
Und das ist Josef Vogel mehr als einfach nur der Spruch, Geld regiert die Welt.
Genau, also das heißt, es wird ein bestimmtes Wissen von Welt, von Wirklichkeit erzeugt, das auch nach Umsetzung, nach praktischer Realisierung verlangt. Also eine erste Frage ist wirklich, wie und auf welchen Wegen ist Ökonomie im weitesten Sinne von ökonomischen Prozessen bis hin zum Wissen darüber dominant geworden in unseren Kulturen. Damit ist eine zweite Frage verknüpft, die ebenso Kulturhistoriker, auch Literaturhistoriker natürlich interessiert. Kann man mit dieser ganz strikt historischen Perspektive vielleicht auch die Frage danach stellen, ob nicht bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die diese Ökonomie bestimmen, quasi naturgesetzliche Prozesse, oder kann man nicht auch bestimmte Menschentypen, die damit verbunden sind, wie beispielsweise der sogenannte Homo economicus, der ökonomische Mensch, kann man die nicht auch vielleicht in ihrer historischen Endlichkeit darstellen? Diese Gesetzmäßigkeiten sind irgendwann entstanden, erfunden worden, durchgesetzt worden. Dieser Menschentyp hat sich in irgendeiner Weise plötzlich seit dem 17., 18. Jahrhundert emanzipiert, ist zu einem Menschen schlechthin geworden, lässt aber die Frage offen, ob diese Typen und diese Gesetzmäßigkeiten nicht vielleicht auch wieder vergehen könnten. Das heißt also, wir leben in einer historischen Spanne, in der womöglich auch die Endlichkeit dieser Ökonomie Gegenstand sein könnte. Das ist, glaube ich, für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, eine strikt historische Perspektive auf diese Zusammenhänge zu wenden.
Wobei Sie eben diese historische Perspektive ja nicht so begreifen, dass man einfach Stellen aus der Literatur, die es ja auch weitlich gibt, in denen Geld eine Rolle spielt, anzuführen und zusammenzutragen. Also das ist ja eine Stufe höher, genau, die Sie anstreben. Also Sie sagten es vorhin, Zeichensysteme. Aber es geht natürlich schon ein Stück weit, das zeigte das Beispiel mit DeLillo, auch darum zu zeigen, wie wird reflektiert über diesen Menschentypus. Also da kommt ja auch diese ganze Frage der Anthropologie, der Menschenkunde ins Spiel, die die Literaturwissenschaft oder die Literatur erstmal sich ja auch aufs Panier geschrieben hat, die Thema der Literatur ist.
Also interessant an literarischen Texten, wenn Sie so wollen, von Lessing bis zu Don DeLillo und so fort. Oder Sie können verschiedene Stationen machen, der ganze Spekulationsroman im 19. Jahrhundert, Emile Zola und das Geld beispielsweise. Man kann unendlich viele Texte anführen. Das Interessante an diesen Texten ist, dass sie eben anders als die Wirtschaftswissenschaften den literarischen Text als einen Schauplatz begreifen, in dem die Interaktionen zwischen ökonomischen Entscheidungen, ökonomischen Schauplätzen wie Börsen, ökonomischen Systemen wie Spekulationssysteme mit anderen kulturellen und gesellschaftlichen Bereichen beobachten. Und diese Interaktionen machen eigentlich den literarischen Plot, die Narration, die Erzählweise aus. Es kommt aber für mich ein ganz wichtiger Punkt dazu, und in diesem Buch habe ich mich eben auch insbesondere mit ökonomischen Theorien, auch mit zeitgenössischen finanzökonomischen Theoriebildungen beschäftigt. Und da, glaube ich, hat der Literaturwissenschaftler einen eigentümlichen fachlichen Vorzug, wenn man so will, einen fachidiotischen Vorzug. Er ist nämlich spezialisiert darauf zu interpretieren. Er ist im Grunde durch eine hermeneutische Wissenschaft dafür präpariert, in anderen Erzählungen, in anderen Diskursformen, in anderen Wissensformen, wie etwa der ökonomischen, auch bestimmte Interpretationsmethoden zu entziffern. Etwa ökonomische Texte als Texte zu begreifen, die bestimmte Interpretations-, das heißt Deutungstechniken entwickelt haben, mit denen sie sich die Welt zurechtlegen. Jeder finanzökonomische Text hat ein Grundverständnis von Welt und versucht, dieses Grundverständnis zur Welt in ein hermeneutisches Modell zu bringen. Wie verstehen wir Ökonomen die Welt? Und ich wiederum versuchte zu verstehen, wie die Ökonomen die Welt zu verstehen versuchen.
Die Geisteswissenschaften sind ja ein bisschen ins Hintertreffen geraten in den letzten Jahren. Sie haben ja selber gesagt, Josef Vogel, Vorherrschaft dieses ökonomischen Paradigmas, des ökonomischen Diskurses, der ökonomischen Art, die Welt zu betrachten und zu interpretieren. Ist das auch ein Versuch, hier ein bisschen Deutungshoheit zurückzugewinnen und zu sagen, ihr seid zwar Wirtschaftswissenschaftler, aber ihr könnt euch eigentlich nicht über euren eigenen Gegenstand stellen, ihr könnt mit ihm selber eigentlich nicht klarkommen?
Nein, das wäre, glaube ich, vermessen. Man darf ja auch nicht die Wirtschaftswissenschaften als eine völlig monolithische, das heißt also einförmige Veranstaltung betrachten. Da gibt es unterschiedliche Schulen, da gibt es auch Streit, da gibt es gerade eben seit den letzten Jahren, also seit der letzten Finanzkrise, auch polemische Auseinandersetzungen. Es wäre vermessen zu sagen, man versucht jetzt denen gewissermaßen ihre eigene Wahrheit zu sagen. In meinen Augen sind es zwei Dinge, die wesentlich sind aus dieser vielleicht auch etwas anmaßenden Literatur- und kulturwissenschaftlichen Perspektive. Der eine Punkt besteht darin, dass natürlich ein Fremdbeobachter leichter blinde Flecken innerhalb eines anderen Beobachters erkennt. Also jeder zusätzliche Beobachter kann ja in einer fast unmittelbar automatischen Weise blinde Flecken identifizieren. Also diese Hoffnung war natürlich damit verbunden, so wie natürlich ein Beobachter hinter meinem Rücken wieder blinde Flecken in meiner Beobachtungsweise entziffert. Und es kommt aber ein zweiter ganz wichtiger Punkt hinzu, zu dieser Fragestellung. Es ist, glaube ich, nach wie vor so, dass ein Großteil von ökonomischen Positionen, Großteil von Vertretern des Fachs tatsächlich ökonomische Prozesse als quasi naturgesetzlich begreifen und immer auch noch den Versuch machen, selbst da, wo man diese Naturgesetze nicht entziffert, sie zumindest den Naturgesetzen irgendwie ähnlich zu machen. Also es gibt eine Anähnlung oder eine Verähnlichung, Machung von sozialen Sachverhalten in Natur, gleichsam naturgesetzliche Prozesse. Und unser einer fragt dann eher danach, wie kam es eigentlich dazu, dass man das überhaupt versuchte? Dass man also soziale Sachverhalte wie Kauf- und Verkaufentscheidungen, wie Verträge, wie finanztechnische Operationen, dass man das, also diese elementaren Sachverhalte immer eigentlich unter naturgesetzlichen Gesichtspunkten und damit eben auch als notwendige Gesetzmäßigkeiten begreifen will. Meine Perspektive wäre eben die, von welchem Zeitpunkt an taucht diese eigentümliche Gesetzessucht, Gesucht nach Naturgesetzmäßigkeiten in den ökonomischen Wissenschaften auf.
Wie haben denn Ökonomen, die das vielleicht schon gelesen haben, darauf reagiert? Das ist ja dann auch das Schwierige immer in diesem interdisziplinären Feld, das Sie damit ja auch beschreiten. ernst genommen zu werden. Haben Sie da Reaktionen?
Das wäre ja spannend. Es gibt unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Reaktionen von Leuten, die sagen, ich hätte von bestimmten Dingen, auch etwa in der Wirtschaftsgeschichte, definitiv keine Ahnung. Nun war das auch nicht meine Absicht, ganz konsequent wirtschaftshistorische Sachverhalte nachzustellen. Es gibt andere, die, glaube ich, eine interessante Perspektive in dem Buch erkennen. Und das sind nun Ökonomen, die sehr viel stärker im Begriff der politischen Ökonomie, den Begriff des Politischen stark machen und sagen, interessant an diesem Buch könnte durchaus der Blickwinkel sein, dass ökonomische Entscheidungen nicht einfach nur ökonomische Entscheidungen sind, sondern interagieren mit anderen sozialen, sozialpolitischen, kulturpolitischen und ganz elementar politischen Entscheidungen. In diese Richtung ist dieses Buch angelegt und da habe ich das Gefühl, dass von den vorsichtigen und sehr sporadischen Reaktionen es zumindest keine radikale Ablehnung gegeben hat.
Josef Vogel, kommen wir noch mal genauer zum Buch selber. Ein wichtiges Argument oder Ihr Hauptargument ist ja auch nochmal ein historisches, bezieht sich nicht nur auf die letzten 30, 40 Jahre ab 1970, sondern eigentlich auf die letzten 300 Jahre. Ihre These ist die Theodizee, also die Vorstellung einer Rechtfertigung Gottes, die aus dem frühen 18. Jahrhundert stammt, genau gesagt von Leibniz, wird abgelöst durch eine Ökodizee. Das heißt, vom herrschenden System Gott, von einem herrschenden theologischen System gehen wir zu einem herrschenden ökonomischen System über. Und das geht ja einher mit bestimmten Metaphern, die da neu eingesetzt werden. Also diese Bewegung, das fände ich nochmal spannend, wenn Sie das beschreiben würden, was da Ihre wesentliche Entdeckung ist.
Es ist keine wesentliche Entdeckung von mir, sondern der Versuch, eine gewisse Theoriegeschichte nachzuzeichnen. Und Sie haben die Frage der Theodizee angesprochen. Bei Leibniz bedeutet es so viel, dass tatsächlich die Welt, so wie wir sie leben, so wie wir sie leben müssen, sich eigentlich in einer Art prästabilisierten Harmonie befindet. Es gibt also von Gott eingerichtet eine rationale Weltordnung, selbst wenn wir die Ratio dieser Weltordnung nicht durchdringen, selbst wenn wir von Unglücksfällen heimgesucht werden, selbst wenn uns was schief geht, selbst wenn wir definitiv auch Schiffbruch erleiden in dieser Welt, gibt es doch eine höhere Ordnung, in der letztlich die verschiedenen Vorteile und Nachteile, die verschiedenen Glücks- und Unglücksfälle in einem glücklichen Gleichgewicht befinden. Und hätten wir nur den Blick Gottes auf diese Welt, dann würden wir bemerken, dass alles bestens geordnet ist. Es ist nun, glaube ich, interessant, dass der Gedanke einer prästabilisierten Harmonie tatsächlich auch in ökonomischen Systemideen auftauchen. Also der Begriff der unsichtbaren Hand von Adam Smith, der bis heute in der ökonomischen Theoriebildung immer noch zentral ist, obwohl man die Metapher fast nicht mehr hören kann. Dieser Begriff der unsichtbaren Hand meint durchaus eine ähnliche Konstellation. Das heißt, wenn wir nach unseren eigenen Lüsten streben, wenn wir nach unserem eigenen Vorteil suchen, wenn wir versuchen, unsere eigenen Interessen durchzusetzen und nur dann gibt es ein Gesamtsystem, wird ein Gesamtsystem über den Markt, über Preisbildung erzeugt, das dann insgesamt Wohlstand für alle, für die Allgemeinheit herstellt. Man darf nicht mehr den Blick Gottes übernehmen. Jeder, der versuchen würde, der kluge Politiker, der also diesen Blick Gottes übernehmen wollte und sagen, ich will eine gute Weltordnung einrichten, ginge fehl, wenn wir unseren Vorteilen folgen, wenn wir unseren Interessen folgen, wenn wir unseren Lüsten und Neigungen, Begierden oder der Gier schlechthin folgen, dann wird dieses System hinter unserem Rücken schon einen guten Gesamtzweck realisieren. Das scheint mir eine ähnliche Prästabilisierung eines irdischen Systems vorzuführen. Und diese Prästabilisierung, dieses System nenne ich eben Euko oder Ökodizee. Damit ist ein zweiter wichtiger Punkt verbunden, nämlich, dass es tatsächlich offenbar auch hier die Vorstellung gibt, dass die Hand der Vorsehung wirkt. Dass sozusagen die gute Einrichtung der Welt, auch wenn ich alle Zustände dieses Systems jetzt kenne, auch in die Zukunft projizieren kann. Und das heißt, die unsichtbare Hand, diese unsichtbare Hand wird mit providentieller Macht unser Geschick bestimmen. Es gibt also eine gute Vorsehung, wenn nur dieses System einigermaßen ungehindert funktioniert. Dazu gehört, glaube ich, dann noch ein dritter Aspekt, der mich in diesem Zusammenhang interessiert hat, dass dieses System aus diesen Gründen, die ich genannt habe, auch einen moralphilosophischen Vorzug besitzt. Man darf nicht vergessen, dass Adam Smith sein wichtiges Buch, also auch die Gründungsurkunde der modernen ökonomischen Wissenschaft, nämlich Wohlstand der Nationen von 1776, als zweiten Band eines Kurses über Moralphilosophie begriffen hat. Und das heißt, es geht hier tatsächlich um Betrachtung und um die Entstehung sozialer Ordnung. Wenn wir dem Markt folgen, wenn wir dem Markt sein Spiel erlauben, dann wird soziale Ordnung produziert und dann heißt das moralphilosophisch, wenn wir die Gesetze befolgen, die der Markt selbst diktiert, dann folgen wir exakt der Logik einer praktischen Vernunft. Wir verwirklichen also eine naheliegende Moral. Wir werden also gewissermaßen auch moralische Gesetzmäßigkeiten verwirklichen.
Also, Entschuldigung, man könnte sagen, Josef Vogel, dass die Intention am Anfang ja mal sogar richtiggehend gut war und es hat sich dann installiert, dieses Denken, und dann zu Auswirkungen geführt, die wir jetzt haben. Kann man das so?
Noch etwas umständlicher. Also man darf nicht vergessen, dass wenn Adam Smith über Märkte redet und auch nun über Märkte, die in irgendeiner Form soziale Ordnung produzieren, diese Märkte definitiv noch nicht existierten, sondern es ging hier nun tatsächlich um ganz elementar emanzipatorische Fragestellungen, also beispielsweise Fragen der individuellen Freiheit. Es ging darum, auch internationalen Handelsverkehr gegen feudale Reste durchzusetzen. Es war, auch dieses Buch ist ein radikal antifeudalistisches Prinzip, es ging um die Auflösung feudaler Beziehungen, absolutistischer Herrschaft. Insofern ist dieses Buch ja nicht eine kapitalistische Programmschrift, sondern zunächst einmal der Versuch, eine moderne, in dem Fall auch prärevolutionäre, bürgerliche Gesellschaft und deren Funktionsmechanismen zu beschreiben, selbst wenn die Gesellschaft noch gar nicht existierte.
Und dieses Argument, dass es noch nicht existiert, das ist ja eingegangen in dieses ganze ökonomische Denken, das heute mehr denn je, das ist ein Punkt, der in Ihrem Buch sehr stark gemacht wird, auf so eine Art Zukunftssucht angelegt ist. Also es wird dauernd umgeschuldet oder es wird dauernd auf Werte verwiesen, die in irgendeiner Zukunft erreicht werden. Das heißt, wir leben eigentlich immer schon in Erwartung künftiger Gewinne und das wird uns eigentlich durch dieses System auch eingebläut. Was hat es mit dieser Zukunftssucht auf sich?
Ich glaube, es sind zwei wesentliche Dinge, um es kurz zu machen, die insbesondere die Finanzindustrie oder den Finanzmärkte heute bestimmen. Das eine ist ganz elementar, unsere Wirtschaften sind Kredit- und Kapitalwirtschaften. Und insofern sie das sind, sind alle Zahlungen Zahlungsversprechen. Das heißt, das System ist gleichzeitig solvent und insolvent und muss gewissermaßen endlos fortgesetzt werden, damit es nicht kollabiert. Das ist ein Teil dieser Zukunftssüchtigkeit. Ein zweiter Teil kommt durch diese sogenannten neuen Finanzprodukte, Derivate, Futures etc. dazu, die eigentlich Versicherungspapiere sind und damit eine Kette erzeugen, in der gegenwärtige Risiken mit der Auslagerung in die Zukunft, künftige Risiken mit Risiken in weiterer Zukunft, das heißt also die Versicherung von Risiken durch die Schaffung von weiteren Risiken bewältigt werden. Damit wird eine Risikokaskade in die Zukunft eingerichtet und passiert irgendwann mal ein Erwartungsumschwung, eine Preisänderung, dann werden gegenwärtige Zukünfte plötzlich zu zukünftigen Gegenwarten und dieses System kann sich gewissermaßen wie eine Masche auflösen und kollabieren. Das ist die Zukunftssüchtigkeit des Kapitals.
Den letzten beißen eigentlich die Hunde, das bezeichnet es
ja auch. Es ist, glaube ich, komplizierter, aber in der Struktur haben Sie durchaus recht. Das heißt also, will ich ganz plausibel gegenwärtige Preisrisiken mit Derivaten versichern, ein völlig plausibles Unternehmen, dann muss ich mit diesen Preisrisiken spekulieren und schaffe weitere Risiken. Mit diesen Risiken kann ich wiederum spekulieren etc.
Das war die Subprime-Krise.
Die sogenannte, unter anderem Subprime-Krise, also das sind auch diese, das was man Verbriefungen, ja, genau. Verbriefungen nennt. Und damit werden eben pyramidale Konstellationen hergestellt, die so lange gut gehen, solange sich Erwartungsprofile, das heißt Zukunftserwartungen, nicht ändern.
Aber jetzt hat sich ja so viel Zukunft vor uns aufgetürmt, Josef Vogel, dass man die gar nicht mehr auflösen kann. Also wenn man nicht umschuldet, wenn man nicht weiter irgendwelche Zukunftsversprechungen macht, dann tritt sofort die Katastrophe ein. Ja,
also es sind zwei Dinge, die hier eingetreten sind. Risiken, die man kalkulieren kann, sind plötzlich zu manifesten Gefahren geworden, die man nicht mehr kalkulieren kann. Und das ist auch tatsächlich eingetreten. Und damit verbunden ist, dass man sich offenbar mit einer hohen vertraglichen Intensität, das sind alles Zeitverträge, die man schließt, mit einer hohen vertraglichen Intensität an die Ungewissheit der Zukunft gekettet hat. Und dadurch ist die Gegenwart, die ökonomische, finanzökonomische Gegenwart, zu einem Raum geworden, den ich selbst Überraschungsraum nennen würde. Und das ist das, was uns eben in den letzten Jahrzehnten beschäftigt hat, an welchen Punkten auch dieses international operierenden ökonomischen Systems, an welchen Punkten ist tatsächlich die Dominanz der Finanzökonomie und der Finanzmärkte so groß geworden, dass sie tatsächlich mit ihren Renditeerwartungen alle anderen ökonomischen Bereiche, eben beispielsweise beispielsweise bis hin zu Arbeitsmärkten, bis hin zur Produktion, bis hin zu dem, was man einstmals Industrie oder industrielle Produktion genannt haben, bestimmen und dominieren. Das ist, glaube ich, im Augenblick ein sehr hohes Problem, dass die Finanzökonomie irrsinnig hohe Renditeerwartungen vorgeben kann. Ackermann sagt 25%, kein Problem für uns. Keine produzierende Industrie kann das tatsächlich realisieren. Sodass man sagen kann, es gibt vielleicht eine gewisse Gegnerschaft zwischen industrieller Produktion einerseits und einem entfesselten Finanzkapitalismus andererseits. Es gibt aber umgekehrt eine eigentümlich politische Loyalität zwischen industrieller Ökonomie und den entsprechenden Unternehmern und Finanzkapital. Also ökonomische Gegnerschaft und politische Konkurrenz ergeben eine eigentümliche Gemengelage in dieser Konstellation.
Josef Vogel, wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs. Das Kommunistische Manifest von 1848, das war ja eine Antwort auf das Gespenst des Kommunismus, also auf eine herumwabernde Idee von Kommunismus sollte eine präzise Formulierung gefunden werden. Jetzt fragt sich natürlich, was ist die Antwort auf das Gespenst des Kapitals? Wer kann den Spuk beenden? Sie geben ja keine Handlungsanweisung, man kann nur Schlussfolgerungen ziehen. Aber natürlich haben Sie sich auch darüber Gedanken gemacht, nehme ich an.
Ich komme in Stottern, wenn ich danach gefragt werde, welche Konsequenzen tatsächlich an der Zeit sind. Vielleicht zunächst einmal würde ich auch die Rede vom Spuk zurücknehmen, denn wir haben es hier wirklich mit ganz realen Dingen zu tun. Um nur ein Beispiel zu nennen, also nach dieser Krise, die jetzt auch für beendet erklärt wird, ist die Anzahl der Millionäre weltweit gewachsen. Auf der anderen Seite, und das kann man nur schätzen, hat diese Krise wahrscheinlich circa 53 Millionen mehr Leute, die in absoluter Armut leben, erzeugt. Das heißt also, dieser Spuk hat durchaus ganz, ganz realen Charakter, und die Krise für beendet zu erklären, hieße gleichzeitig diese Schere, diese absolute Schere, die vielleicht auch von Deutschland und auch vielleicht von mitteleuropäischen Verhältnissen nicht so unbedingt mehr spürbar ist, tatsächlich aber erzeugt. Wenn man nach Konsequenzen fragt, und wenn ich das in dieser Weise sehr dilettantisch und eben nicht als Ökonom formulieren darf, dann würde ich zunächst einmal sagen, ich glaube, man müsste die Hegemonie, wie ich das formuliert habe, die Dominanz von Kapitalmärkten als den Ort, der alle anderen Märkte gewissermaßen in Gang hält und alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringen versucht, man müsste diese Hegemonie brechen. Es sind nicht alle Märkte nach dem Modell der Kapitalreproduktion beschreibbar. Nicht der Gesundheitsmarkt, nicht der Arbeitsmarkt, nicht der Bildungsmarkt, aber auch nicht Gütermärkte, wäre ein erstes Prinzip. Ein zweites ganz wichtiges Prinzip, das für uns auch lebensweltlichen Charakter hat. Ich glaube, man sollte den Wettbewerbslärm, der heute auf allen Ebenen erzeugt wird, in Bildungsinstitutionen genauso wie in Arztpraxen, genauso wie auf Arbeitsmärkten, man sollte diesen Wettbewerbslärm befragen und etwa danach fragen, wo vielleicht noch andere soziale und vielleicht auch effiziente soziale Tugenden aktiviert werden können und nicht nur der Wettbewerb als letzte Ratio aller möglichen Motivation von Ressourcen, von menschlichen Ressourcen, von Humankapital etc. wäre für mich ein wichtiger Punkt.
Allerletzte Frage, Josef Vogel, ganz kurz. Woher kommen die Regulative, woher kommen die Kräfte, die dies in Bewegung setzen können?
Ich glaube, aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Also ich würde auch sagen, was die Krise sehr gut gezeigt hat, die sogenannte Krise sehr gut gezeigt hat, dass dieses System kein sehr kohärentes System ist, sondern aus den verschiedensten Elementen besteht. Da sind politische Entscheidungen wirksam, da sind bestimmte Organisationsstrukturen, wie zum Beispiel Bankeninstitutionen wirksam, da sind aber auch bestimmte Steuersysteme relevant etc. Und all diese verschiedenen Elemente bieten im Grunde Möglichkeiten der Korrektur. Und das heißt, man wird nicht mit einem Schlag, der einen Knoten durchschlägt, dieses System reformieren, sondern ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte im Gesundheitswesen, in der Struktur von Banken, in der Entscheidung über Besteuerung, im Regulierung internationalen Bankenverkehrs beispielsweise. Jeder dieser einzelnen Segmente, jedes dieser einzelnen Segmente wäre einem bestimmten Zugriff möglich. Man muss es nur wollen und man muss sich gewissermaßen auch auf Machtkämpfe einlassen. Das heißt also, man hat hier definitiv auch mit ganz elementaren Machtkämpfen zu tun, in denen natürlich Finanzkapital und dessen Institutionen einen sehr großen Vorsprung besitzen.
Josef Vogel, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Basten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.